Gut, also ich bin Grisha Meier.
Mit den Träumen ist jetzt so eine Sache. Ich hatte die ganze Zeit immer das Gefühl, dass unsere Generation, also ich bin 50 geboren, immer so ein bisschen im Windschatten der großen Aufbaugeneration stecken in der DDR. Ich hatte gegen diesen Aufbau nichts, ich hatte gegen diese DDR nichts. Aber ich hatte was dagegen, dass wir eigentlich immer mit so einer väterlichen Geste abgespeist wurden, eigentlich unsere ganze Zeit immer in dieser Mischung aus Verehrung und auch Ablehnung vergeht, ohne dass da irgendeine Art von Revolte oder irgendeine andere Art von Ton reinkommt. Gerade wenn man irgendwas Schöpferisches macht, man möchte selber irgendwie vorhanden sein, man möchte selber auch sichtbar werden. Ich hatte das große Glück, dass ich durch das Theater in so einer privilegierten Situation war. Ich habe gleich nach dem Grafikstudium Plakate fürs Theater im Palast gemacht, und weil der Typ dann ins Deutsche Theater ging, der die Aufträge da vergibt, hat er mich damit hingeholt. Und schon war ich am besten Platz, wo man Theaterplakate machen kann. Und konnte dann durch Müller, der dann kam dort und Lohndrücker inszenierte, konnte ich dort viel machen und habe an allen vier Ecken gebrannt und habe ganz verschiedene Sachen zur gleichen Zeit machen können. Insofern hatte ich schon fast das Gefühl, also wenn mir das erhalten bleibt, dann gibt's gar nicht mehr zu träumen. Dem Aufbruch gegenüber war ich in vielerlei Hinsicht skeptisch, weil natürlich durch diese Schule, auch durch Müller, kriegte man beides mit. Also einen ungeheuren Skeptizismus auf der einen Seite und eine ganz tief verwurzelte Utopie oder ein Festhalten an so einer Sache, die scheinbar schon dahin war. Das Land war fertig. Es war eigentlich der Moment, wo diese Übergabe von einer Generation zur anderen hätte passieren müssen. Deshalb ist das mit dem Grenz so ein Schwachsinn gewesen. Aber es gab kein Personal. Wir hatten das organisiert im Verband Bildender Künstler, dass man da diesen Jour fix hat. Und dann haben die da diese ganzen Bewegungen vorgestellt und war alles wunderbar. Aber immer in Ellenbogen-Mentalität, von der ich das Gefühl hatte, das ist gar nicht nötig. Natürlich verschärfte sich das im Laufe des Jahres 1989, völlig klar. Und ab dem Sommer, als diese Fluchtgeschichten einsetzten, war ich total deprimiert. Müller sagte, das ist sowieso vorbei. Wir haben seit Frühjahr im Deutschen Theater Hamlet probiert. Das passte natürlich wie die Faust aufs Auge irgendwie. Und das ist ja mal das Schöne am Theater, man ist in so einer Blase. Man nimmt das, was außen ist, eigentlich nur noch als ob das an der Wand projiziert wird. Und genau in der Zeit passierte das alles. Es ist ja auch so, dass diese Demonstration vom 4. November in diesem Kreis von Leuten kreiert worden ist. In diesem Schutzraum, muss man dazu sagen. Die Akteure, die das gemacht haben, waren doppelt und dreifach geschützt. Berühmten Schauspielern wie Ulrich Mühe oder Johanna Schalding kann nicht viel passieren, egal was die machen. Das war aber letzten Endes die Begleitmusik zu dem, was wir eigentlich gemacht haben. Wir eigentlich aber Hamlet immer. Und als wir dann aus dem Moostop kamen, Anfang des Jahres, war alles schon wieder völlig anders. Und Heiner Müller hat es so schön zusammengefasst: Als wir angefangen haben mit der Inszenierung zu planen und zu überlegen, war Fortin Brass, der dann kommt und die ganze Geschichte sozusagen auflöst, war noch Gorbatschow. Und zur Premiere war Fortin Brass bereits die Deutsche Bank. Und an der Stelle möchte ich einfach erzählen, wie ich den 7. Oktober erlebt habe. Alles wieder aus der Perspektive dieser Inszenierung. Katrin Knappe, Schauspielerin, hatte mich tagelang bearbeitet: Kannst du dafür sorgen, dass der Heiner am 7. Oktober vormittags in die Volksbühne kommt? Wir haben da ein Kuchenbuffet, aber wir wollen da mal ein bisschen reden. Und dann sind wir dahin und war eine total spannende Veranstaltung. Und Wolfgang Engel erzählte sehr ausführlich von dem, was in Dresden passiert ist, als der Zug da durchfuhr. Er war sehr erregt und diese Erregung übertrug sich natürlich auf die Leute, die da zuhörten. Und als wir gingen, hingen an den Türen, geht in kleinen Gruppen oder geht einzeln, geht nicht als große Gruppen und so. Und jetzt gibt's ins Absurde. Ich stand mit Müller da und dann sagt er: Warst du da mal in der Gethsemane-Kirche? Ich sage: Nee, war ich nicht. Können wir uns das mal angucken? So, dann sind wir in die Gethsemane-Kirche gegangen und haben uns die Mahnwache von den Leuten da angeguckt. Also mir war es ein bisschen sehr komisch. Sag einer: Bleib mal schön hier. Guck dir die Veranstaltung an und alles und ich hole dich dann wieder ab. Und dann bin ich mit dem alten Lada-Kombi dann zur Gethsemane-Kirche gefahren und da war auch gleich ein Parkplatz. Nahezu 3 Minuten später kamen die dann auch alle aus der Kirche raus. Müller kam raus, setzte sich ins Auto, wir fuhren Prenzlauer runter, weil er hatte noch eine andere Verabredung. Das heißt, wir waren sozusagen eine Stunde, bevor das da alles losging, waren wir weg. Jedenfalls fuhren wir ins Grand Hotel, weil Herr Müller hatte dort einen Interviewtermin mit einer Journalistin von Libération. Die kam nicht.
Und im Grand Hotel gab es ein sogenanntes Kaminzimmer. Und über dem Kamin war ein großer Fernsehapparat. Da lief das Westfernsehen.
Und dann sah man dort die jungen Leute über den Alex rennen und die Polizei hinterher. Müller wurde immer mehr zu einer Maske. Und dann kam diese Journalistin und erzählte, warum sie so spät gekommen ist. Sie war nämlich im Palast der Republik bei diesem Staatsempfang. Und nach dem, was die dort erzählt hat, war klar, es ist aus. So, und dann der Rest war Aktivität im Deutschen Theater. Woran ich mich aber noch sehr schön erinnere, ist der Tag, als das Politbüro zurücktrat. Und wir gingen da alle hin und erlebten diesen. Dann kam der Krenz da raus und erst Schabowski und dann Krenz. Das war eine so zerrissene Stimmung. Du spürtest, dass beide Lager gar nicht mehr miteinander wirklich reden können. Und der nächste Flash ist, dass wir natürlich auch mit Leuten vom Berliner Ensemble geredet haben und überlegt haben, was machen wir. Das war alles noch in der Zeit vom 9. November. Wir müssen irgendwas machen. Zu Stalins 70. Geburtstag eine antistalinistische Veranstaltung. Und zwar so groß, wie es nur geht. Und wir haben gesagt, wir machen einen Aufruf an die ganzen Verbände und wir machen diese große Veranstaltung und wir müssen mal gucken, ob wir die nicht im Palast der Republik machen. Komischerweise hatten wir diese Frau Ölschlegel auf unserer Seite, die das Theater im Palast gemacht hat. Die war sofort dafür, sagte, ich krieg die rum. Die Spuren der Steine sollte das heißen. Und eigentlich sollten Kunstschaffende darüber berichten, über ihre Zensurerfahrungen, über die Erfahrung ihrer abgebrochenen Karrieren, über die Erfahrung ihrer abgebrochenen Utopien, über nicht verfilmte Filme, über nicht gedruckte Bücher, über all diese Dinge. Also das war genau dieser Moment, wo man auch an allen Ecken irgendwas sich ausgedacht hat und irgendwas machen konnte. Es ging darum, eine andere DDR zu machen. Dass so ein Mann wie Müller so routiniert, auch ein routinierter Klassenkämpfer, sag ich jetzt mal, war, dass er sagt hat, ist vorbei. Das wollten wir ja gar nicht wahrhaben. Und er wollte es selber auch nur zur Hälfte wahrhaben. Für mich war das ganz entscheidend, dass es um eine andere DDR geht.
Deshalb war das möglicherweise auch wirklich ein blinder Fleck, dass man das gar nicht sehen wollte. Wie eigentlich diese Ökonomie schon am Zusammenbrechen war. Und diese Naivität, mit der muss man halt leben. Das ist nicht einfach manchmal und ich hänge der alten Geschichte immer noch irgendwie an, dass ich jetzt nicht mit fliegenden Fahnen das alles weggebe.
Einerseits habe ich sozusagen wieder diesen Brandgeruch in der Nase, also man hat so das Gefühl, also es geht nicht mehr lange. Also mit dieser Erfahrung der zusammenbrechenden DDR kriegt man ein feineres Sensorium für die tatsächlichen Risse, die jetzt da sind. Nur es hat ein bisschen andere Dimension, weil heute geht es eben nicht nur um einen Staat, es geht um eine Umwelt und es geht um eine soziale Ordnung, die viel größer ist. Ich sehe nur, dass es möglicherweise nicht die junge Generation hier ist, die sind sowas von ungefährlich. Und fragte mich neulich einer, als ich Tamrock gezeigt habe, diesen Film, da willst du uns zum Widerstand aufrufen? Ich sage, nee, euch kann man nicht zum Widerstand aufrufen, ihr seid so zahm und so harmlos, das wird nicht. Aber um auf die Frage zu kommen, wenn, dann kommt eine Veränderung von den Rändern. Und das ist nochmal so ein Heiner Müller Zitat, der sagt, die Bewegungen finden an den Rändern statt. Das sind Veränderungen, die sind global. Da geht es nicht mehr um die DDR oder um die BRD oder nicht mal mehr um Europa, sondern es ist eine viel größere Sache.